ARD. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Big Beautiful Folge von Amerika. Wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen zu einem großen, schönen, neuen, nicht nur Gesetz, sondern einer großen, schönen, neuen Folge. Wir werden jetzt alles einfach in Superlativen beschreiben. Wir machen das jetzt wie Donald Trump. Alles ist großartig, bestens und wunderbar. Ja, und ihr ahnt es schon, in dieser Folge wird es natürlich um den Big Beautiful Bill gehen, das große Gesetz, Steuererleichterungs- und Ausgabengesetz von US-Präsident Donald Trump. Aber zunächst einmal erst noch Happy Belated 4th of July.
Ja, wir haben die Independence, die Unabhängigkeit von Amerika gefeiert am Wochenende, am Freitag eigentlich. Es war eine lange Wochenende. Ne, man feiert am 4. immer. Das heißt manchmal mitten in der Woche, manchmal am Wochenende.
Aber ja, dieses Jahr lag es richtig günstig mit dem langen Wochenende an einem Freitag. Denn die meisten Feiertage in den USA sind ja kurioserweise an einem Montag immer. Also Memorial Day, Martin Luther King Day, Labor
alle hassen Day. Montag insofern. Ja, genau. Macht das ein bisschen
starte die Woche ein bisschen einfacher. Ja. Und 4th of July ist wie Weihnachten einer dieser Feiertage, der wann immer das Datum eben, auf welchen Wochentag auch immer es fällt, gefeiert wird. Und diesmal
mit
lag es
Parade,
perfekt.
Mit Picknicks, mit Grillpartys.
Feuerwerk vor allem.
Feuerwerk auf jeden Fall. Also wir hatten kein Feuerwerk hier, aber wir haben eine andere amerikanische Tradition gemacht. Wir haben S'mores gemacht. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer wissen, was S'mores sind.
Schon mal drüber gesprochen in einer Folge? Ich glaube nicht. Nee,
S'mores. Ich glaube nicht.
Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wo das herkommt. Entweder weil es von Schmoren, weil man da Marshmallows anschmort kommt, oder weil es von Gimme Some More.
S'more. Also ich glaube, ja, dieses Zweite. Also es ist irgendwas, das jedes Kind macht, wenn die Camping gehen im Wald oder so Camp, Summercamp gehen. Also man macht eine kleine Lagerfeuer und dann hat ein Marshmallow an einen Stock, nicht Stockbrot wie hier in Deutschland, aber ein Marshmallow. Und dann macht das am besten schön braun. Aber wir als Kinder haben die immer einfach direkt im Feuer gesteckt. Und dann gehen die hoch in Flammen und würden komplett schwarz. Und ich weiß, dass hier in Deutschland, wir haben das ein paar Mal gemacht und jeder Deutsche, wenn die das sehen, diese flammende Marshmallow sagt, nein, das darf man nicht essen, das ist Krebs und so fort. Und weiß ich nicht, aber wir haben die immer gegessen als Kinder.
Es ist auf jeden Fall eine sehr klebrige Angelegenheit, aber amerikanischer geht es kaum. Lagerfeuer, ja. Happy 4th of July, der 249. Nationalfeiertag, muss man dazu sagen. Nächstes Jahr wird dieses Land 250 Jahre alt, ein Vierteljahrtausend. Und ich finde, das darf man auch immer nicht so ganz vergessen, auch um das in Perspektive zu setzen, welche Krisen und welche riesigen Umwälzungen dieses Land in dieser langen Zeitspanne überlebt und erlebt hat. Und deswegen wird das, glaube ich, im kommenden Jahr nochmal ein ganz großes. Und es beginnt im Prinzip ja jetzt schon anlaufend die großen Feierlichkeiten, beziehungsweise es wird eine Menge Memorial von Briefmarken bis wahrscheinlich Sondereditionen des Dollars oder was auch immer geben. Und dann wird sich das Donald Trump im kommenden Jahr natürlich nicht nehmen lassen, eine Big Beautiful 4th of July Parade wahrscheinlich zu machen, um das groß zu feiern, diesen besonderen Jahrestag.
Er hat schon angefangen. Er war am 3. Juli in Iowa und hat dann eine Kickoff sozusagen, der Start von diesem Jahr vor der große Geburtstag. Und es wird, ich glaube, auch jahrelang gefeiert. Also ich habe auch viele Fragen bekommen von Leuten, die haben gefragt, ob Amerikaner dieses Jahr so glücklich ihr 4th of July, ihr Independence Day feiern. Und ich muss sagen, ich habe unterschiedliche Antworten bekommen. Also manche Freunde haben gesagt, ja, also egal, was der politische Lage ist hier, wir würden das nicht erlauben, inzwischen zu kommen. Das ist eine Lieblingsfeiertag. Man kommt zusammen mit Familie und Freunde und wir feiern, egal, was der politische Lage ist. Wobei manche andere haben gesagt, gefühlt ist nicht so feierlich, weil wir haben das Gefühl, dass wir verlieren genau, was wir feiern sollen.
Und unsere Demokratie.
Unsere Demokratie, unsere Unabhängigkeit, also ein bisschen, weil diese Regierung sieht mehr aus wie eine Monarchie, was die Erste haben England verlassen wegen dieser Suche von Unabhängigkeit von der Monarchie. Und es sieht aus, wie es geht, zurück in die andere Richtung für manche. Also insofern, es war ein bisschen zerstritten.
Für einen Mann war es aber ein großer Feiertag, Donald Trump, denn für den muss man sagen, läuft's auf jeden Fall. Die letzten Wochen waren eine einzige Folge von Victories, von Siegen für Donald Trump, wenn man so will. Und das war dann quasi mit dem Höhepunkt der Unterzeichnung dieses Gesetzes, dieses Big Beautiful Bill, auf das wir jetzt ja gleich nochmal etwas eingehen wollen. Wenn man das so in eine Reihe bringt, erst der Schlag mit diesen bunkerbrechenden Bomben gegen das iranische Atomprogramm, von dem man zwar bis heute immer noch nicht so richtig weiß, wie effektiv das war, wie sehr wirklich, da gab es ja unterschiedliche Meldungen, auch Geheimdienstberichte in den USA, die gesagt haben, letztlich hat das einen riesen Staub aufgewirbelt, aber das iranische Atomprogramm nur um ein paar Monate zurückgeworfen. Vielleicht hat es aber doch eben größere Schäden angerichtet, man weiß es nicht genau. Grundsätzlich aber als erfolgreiche Operation und auch als Show of Force, als Zeichen der Stärke, als Machtdemonstration, kam das auf jeden Fall bei seinen Wählerinnen und Wählern gut an und ist als Sieg verbucht worden. Gleichzeitig dann ein paar Tage später der NATO-Gipfel, wo sich die NATO-Partner zu dem 5%-Ziel geeinigt haben. Das war auch auf Druck von Trump, der da ja sehr hofiert wurde, auch vom NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Das kann er auch verbuchen und verkaufen. Seht her, ich habe die Europäer dazu gebracht, jetzt 5% ihres Bruttoinlandprodukts für Verteidigung auszugeben, beziehungsweise ein bisschen ist es ein Taschenspielertrick, denn es sind ja 3,5% plus 1,5% für Infrastruktur. Aber dennoch, eine Steigerung auf jeden Fall. Also das kann er für sich verbuchen. Und dann jetzt eben dieser Big Beautiful Bill, der ja das erste große Gesetzesvorhaben auch ist, das er durchbringt. Denn bislang, die ersten Wochen und Monate seiner Amtszeit, hat er fast alles nur mit Dekreten
genau
regiert und unterzeichnet. Und das sind ja keine Gesetze, die in Stein gemeißelt sind.
Ja, der Unterschied ist, dass ein Dekret kann er von allein, er kann es einfach unterschreiben und es ist so. Aber wenn der nächste Präsident kommt, dann normalerweise, so ist es oft so, dass der nächste, wenn es mindestens kommt aus der andere Partei, wird das einfach dann wegschmeißen, wird das dann ist es nicht mehr legal. Insofern ein Gesetz, das kommt durch beide Häuser von Congress, von der House of Representatives und Senat, ist dann ein Gesetz, der bleibt. Also man kann nicht einfach das...
Ja, du musst zumindest ein Gegengesetz wieder mit Mehrheiten im Kongress, die du dir besorgen musst, anschieben, und das ist natürlich eine sehr viel höhere Hürde.
Nicht alles bleibt für immer. Also manche Sachen haben ein Ablaufsdatum und das heißt, die sind nur gültig für 5 Jahre, und dann hat der Kongress und der nächste Präsident vielleicht in manchen Fällen der Chance, dann das einfach ablaufen zu lassen oder zu erneuern.
In diesem Fall aber gab es das Bild, wo er nicht alleine am Schreibtisch sitzt und seine große Unterschrift unter etwas setzt, unter ein Dekret, sondern eben umringt von Mike Johnson, der Speaker of the House, der Sprecher des Repräsentantenhauses und anderen Politikern, weil eben dieses Paket, man muss dazu sagen, er hat auch die Mehrheit eigentlich in beiden Kammern, Donald Trump hat die Republikaner. Und insofern wäre das eigentlich nicht so verwunderlich, dass ein so wichtiges Paket dann durchgeht. Aber das war ein Gesetzespaket, das auch innerhalb der eigenen Reihen sehr umstritten war. Wir sehen im Senat, wo die Republikaner ja eigentlich 3 Stimmen Mehrheit haben. Und dennoch, obwohl die Republikaner die Mehrheiten in beiden Kammern haben, sie sind aber sehr dünn, diese Mehrheiten, war es eine knappe Kiste. Im Senat war es eine 50-50-Entscheidung, weil eben nicht alle Republikaner dafür gestimmt haben, sodass es die Stichstimme von J.D. Vance brauchte. Als Vizepräsident ist er ja der Präsident des Senats. Das war in der Biden-Amtszeit ja auch ähnlich, dass es da der Senat halbiert war in den Stimmenverteilungen. Und im Haus waren auch nicht letztlich alle dafür. Es war dann eine knappe Mehrheit, aber es ist durchgegangen und dann wurde es eben unterzeichnet. Wir glauben halt, dass viele von euch in den vergangenen Wochen und Tagen auch mitbekommen haben, worum es geht. Deswegen wollen wir es nur mal kurz zusammenfassen und nicht im Einzelnen nochmal aufzählen. Aber im Kern geht es um eine Verlängerung der Steuersenkungen aus Trumps erster Amtszeit, die ausgelaufen wären. Da geht es um geschätzte Einbußen für den Fiskus von 4,5 Billionen Dollar. Es geht darum, dass Steuern eben gesenkt werden und eine Menge zusätzliche Ausgaben, vor allen Dingen für die Verteidigung, für den Grenzschutz, soll auch ein neues Raketenabwehrsystem, ein Golden Dome, so ähnlich wie der Iron Dome in Israel, gebaut und entwickelt werden. Und das Ganze soll eben finanziert werden durch große Einschnitte, unter anderem bei Medicaid, der Krankenversicherung für ältere und einkommensschwache Menschen, aber auch Kürzungen bei Lebensmittelhilfen wie Schulessen beispielsweise. Und die Streichung zum Beispiel auch von Anreizen, Steueranreizen für Elektroautos oder klimafreundliche Energien, die noch aus dem Inflation Reduction Act, den Joe Biden eingeführt hatte, herrühren. Das alles soll das Ganze gegenfinanzieren. Und auch wenn es nicht ein 50-50 ausgeglichenes Gesetz ist, das Kalkül der Republikaner und von Donald Trump ist, dass eben diese Steuersenkungen die Wirtschaft so ankurbeln, dass sich das letztlich selbst finanziert in gewisser Weise oder die Wirtschaft eben so anschiebt.
Und das ist oft was, das mein Vater gesagt hat, dieser Trickle-Down-Economics. Wenn man gibt mehr Steuersenkungen und Leute haben mehr Geld in der Tasche, dann stecken sie das in der Wirtschaft und das, also alle profitieren dann davon. Also wir haben gesehen über die letzten Jahrzehnte und länger, das ist nicht der Fall. Also eine 4,5 Billionen Steuersenkungen zu geben und die Leute, die profitieren auch von dieser Steuersenkung, sind oft Leute, die verdienen genug Geld. Insofern diese Steuersenkungen würden keine, muss man sagen, große Unterschied für diese Leute machen, aber macht einen riesig Unterschied für Leute, die ihr Medicaid, ihre Krankenversicherung zum Beispiel verlieren. Das macht einen großen Unterschied. Und das könnte sein, dass 17 Millionen Amerikaner würden das verlieren. Nicht nur das, aber diese Assistenz mit Lebensmitteln, wenn man denkt an zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die arbeitet zwei Jobs und hat Kinder und dann versucht, die zu ernähren und diese verlieren ist wirklich, macht einen großen Unterschied in dem Leben von vielen. Und deswegen, wie du sagtest, Ingo, so, es war schwierig, innerhalb Trumps Partei alle an Bord zu bringen. Es gab Republikaner, die haben auch gesagt, dass ich kann nicht dafür zustimmen und dann zurückgehen zu meinem Heimatstaat und erzählen, warum ich zugestimmt habe für ein Gesetz, der hat deine Krankenversicherung weggenommen. Insofern, also sogar Tom Tillis zum Beispiel, der Senator aus North Carolina, er hat dagegen gesprochen, er hat das Gesetz kritisiert, er hat gesagt, 600.000 Leute in North Carolina wird ihre Krankenversicherung verlieren und deswegen, ich kann nicht dafür zustimmen. Er hat auch dann am selben Tag gesagt, dass er würde in Renten gehen und in zwei Jahren, er wird so also nicht wieder versuchen, wiedergewählt zu sein. Insofern, man sieht das also ziemlich häufig, dass die Republikaner, die in die Öffentlichkeit Trump kritisieren oder Trumps Gesetze kritisieren, weil die Angst haben vor dieser, ne, so Trump und Musk hat das auch in der Vergangenheit gemacht, hat eine Primary Challenge angekündigt und hat gesagt, die würden einen Gegner finden, die würde dann gegen diese Abgeordnete in der Vorwahlkampf antreten, so dass sie weniger Chancen haben, wieder gewählt zu sein. Also das ist der Threat, der Drohung.
Und du meinst also, das ist immer so ein bisschen rich, würde man im Englischen sagen, dass sich nur die Republikaner trauen, Kritik zu üben, wenn sie eh nichts mehr zu verlieren haben, weil sie eh nicht mehr wiedergewählt werden oder schon zurückgetreten
also
sind.
Also man sagt, also das sieht so mutig aus, dass man endlich gegen Trump spricht, aber also dann zu sagen, okay, ich habe es gemerkt, aber jetzt tschüss.
Also, ja, na gut, aber man muss sagen, viele Republikaner fanden das gut, dass jetzt zusätzliche Milliarden für die Verteidigung, für den Grenzschutz, ist ja ein Riesenthema auch in den USA, da reingegeben wird. Und dieses System der Steuersenkung, wie du sagst, es ist etwas, was sehr beliebt ist, auch bei den Republikanern. Und es ist fast schon ideologisch, denn in Wirklichkeit ist es kein Automatismus, dass es dann automatisch die Wirtschaft so ankurbelt. In der Theorie klingt das immer plausibel. Denkt man, ja, stimmt eigentlich. Ne? Die Leute haben mehr Geld in der Tasche, können also mehr ausgeben, mehr konsumieren und die Nachfrage ankurbeln und dann die Wirtschaft wieder in Gang bringen. Aber die Realität sieht eben irgendwie anders aus, weil es viele nicht schaffen. Und auch diese Angabe, dass zum Beispiel jetzt die Steuern auf Trinkgelder oder auf Überstunden gestrichen werden, das klingt ja eigentlich auch immer ganz gut, wobei ich persönlich, wahrscheinlich ist das eine Unterstellung, aber denke, viele Trinkgelder werden ja sowieso nicht besteuert, die werden ja auch so über den Tresen gegeben und sind ja schwarz in Anführungsstrichen und es ist eine sehr populäre Maßnahme, weil es eben viele begünstigt im Zweifel, die dann sowieso sich mit Kellnerjobs über Wasser halten und dennoch trifft es eben viele in einer Art und Weise, wo du denkst, ob das nicht eben auch republikanische Wahlkreise dann doch zum Protest animiert.
Das finden bestimmt Leute nicht so gut, besonders die Overtime, die Überstunden, aber das ist auch bis zum 25.000. Also es ist trotzdem eine Sparung von Geld, eine Erleichterung.
Das ist aber gedeckelt. Also
genau, ja. Also der Cap sozusagen ist 25.000. Aber andererseits, also mindestens Wirtschaftler kritisieren das als also eine Art zu sparen, das bringt nicht so viel. Also was es bringt ist, ne, ich glaube, es war dein Kumpel Kid Rock, der hat das Trump vorgeschlagen. Das war seine große Idee und Trump fand es auch gut. Und das ist jetzt in der Big Beautiful Bill, aber es gibt viele, die dagegen sind, also inklusive zum Beispiel AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, die hat eine Rede gehalten im Kongress und hat gesagt, ich bin wahrscheinlich die Einzige hier im Haus, das hat gekellnert und hat von dieses Geld gelebt und hat erzählt, warum sie das nicht so eine gute Idee findet. Aber klar, also es gibt Sachen in der Bill, die würden gut rüberkommen für manche. Aber wie gesagt, also es gibt viele Republikaner, mindestens vor der Bill durchgekommen ist, der haben in die Öffentlichkeit auf ihrer Social Media oder in einem Interview gesagt, dass die fanden es schwierig, das zu unterstützen. Weil das ist so gesehen. Und die Demokraten haben das mehrmals gesagt und sehen das auch so als die größte Transfer von Reichtum in die Geschichte der USA. Also diese Steuersenkungen für Leute, die wirklich, die brauchen das nicht wie Leute, die verlieren ihre Medicaid und ihre Lebensmittelassistenz, das brauchen. Es macht so nicht einen großen Unterschied in ihr Leben wie für andere Leute, die diese Services verlieren. Und wenn man sieht, dass 4,5 Billionen gehen an diese Leute, die schon also mehr Millionen selber verdienen und dann die sparen, also das zu ermöglichen, die sparen das Geld in Medicaid, in Krankenversicherung und in Food Stamps. Das ist wirklich schwer manchmal zu verteidigen. Mindestens denken viele Republikaner, wenn die gehen zurück in ihre Heimatstadt und machen diese Town Halls, wo die stehen da vor der Wahlkreis und müssen erzählen, was passiert in Washington und warum sie für ein Gesetz zugestimmt haben. Es ist wirklich, it's a bad look. Es ist schwer zu verteidigen.
Das Bild dieser Transferleistung zugunsten der Reichen, die sowieso schon was haben und auf Kosten der Ärmeren, das ist das Bild, was natürlich schwer zu verteidigen ist, wie du sagst. Aber grundsätzlich muss man natürlich jetzt auch mal abwarten, denn das ist ja nicht über Nacht, das passiert nicht morgen, das ist über die nächsten Jahre gestaffelt. Vielleicht gibt es dann auch kreative Ideen und man kann ja auch argumentieren, auf der Seite der Republikaner wird das zumindest auch getan, dass diese Abhängigkeit, die viele haben, sich vielleicht auch zu sehr darauf ausgeruht haben und vielleicht könnte man ja jetzt gucken, dass man da so ein bisschen Anreiz schafft, sich wieder selber ein bisschen mehr zu engagieren. Also das ist immer so der Vorwurf, ne? Wir haben ja so eine Hängematten-Debatte hier in Deutschland ja auch. Allerdings ist es, wie du sagst, man kann es schwer bestreiten, dass hier so ein gewisser Transfer zugunsten der, die sowieso schon viel haben, passiert. Und für Trump ist es auf jeden Fall ein Sieg, weil er es durchgeboxt hat, auch gegen die Widerstände in den eigenen Reihen.
Ja, auf jeden Fall ist das ein Sieg für ihn. Es ist passiert, also auch bevor sein Deadline. Er hat das geschafft. Also auf Englisch sagt man, he twisted their arms. Also er hat die Armen
Er hat den Arm auf den Rücken gedreht und gesagt, pass auf, du machst das jetzt, sonst drehe ich noch weiter. Also er hat sie quasi unter Druck gesetzt. Ja. Teilweise auch mit Zugeständnissen. Ich sage, pass auf, wenn du dazu stellst, also hat sich persönlich da sehr reingehängt, weil er diesen Sieg auch unbedingt wollte. Aber gesagt, pass auf, du hast Zugeständnisse in deinem Wahlkreis zu XY und solche Dinge, da kann man dann als republikanischer Volksvertreter dann sagen, ja, guck mal, ich habe da zwar zugestimmt, aber dafür haben wir jetzt so Sicht, kriegen wir die Kohleindustrie in unserem Wahlkreis wird wieder unterstützt oder subventioniert oder was auch immer. Denn das muss man auch sagen, da ist eine Menge Geld, was jetzt wieder in Öl und Gas und Kohleförderung geht.
Wir gehen zurück in die Vergangenheit damit. Also das ist wirklich krass, wie er dieses Geld, die Unterstützung für erneuerbare Energie ist weg und wir gehen zurück zu Drill, Baby Drill. Was ist irgendwas, das er gesagt hat von Anfang an, dass wir würden unser eigenes Öl und Gas in Amerika holen, statt Renewables und erneuerbare Energie entwickeln. Aber wie du gesagt, Ingo, ich glaube, es gibt auch viel dieses Bill, das passiert nicht sofort. Das passiert nicht morgen oder übermorgen. Aber das ist auch extra gemacht manchmal, weil das Zwischenwahl ist in 2026 im November. Und manche von diesen Sachen, die vielleicht kommen nicht gut rüber oder wo Leute ihre Krankenversicherung verlieren, würden erst später passieren. So dass die Idee ist, dass dann diese Republikaner, die haben dafür zugestimmt, sind nicht in Gefahr, weil die Leute spüren das noch nicht. Und das ist beautiful, kann man diskutieren, aber auf jeden Fall ein big bill. Es ist ein großes Gesetz. Es gibt so viel drin. Und es war ziemlich schnell zusammengekuppelt, dass viele Amerikaner verstehen nicht ganz genau, was da drin ist und was es bedeutet für ihr Leben und ihre Zukunft. Und das wird erstmal für manche bekannt, wenn die dasselbe spüren. Das heißt, wenn die selber ihre Assistenz verlieren oder ihre Krankenversicherung verlieren. Und dann würden die erst merken, was es bedeutet. Also insofern, für viele Republikaner, die wollten das Delay verspäten. Verspäten, wie sagt man?
Die wollten die Einsetzung verzögern.
Verzögern, vielleicht also so lange wie möglich oder in Inkrement machen, also nicht alles auf einmal, aber
In Abschnitten sozusagen.
In Abschnitten, genau. Also, aber für die Demokraten, also das ist irgendwas, wo ich würde sagen, mit diesem Gesetz ist die Zwischenwahlkampf hat es angefangen, weil die haben schon Spots für Fernsehen, Werbung gemacht, wo die erzählen. In der Vergangenheit, mindestens die Demokraten haben Probleme manchmal, zum Beispiel ein Gesetz, das manchmal ein bisschen kompliziert ist. Die müssen das dann erklären an die Amerikaner in einer Art, dass man versteht, was es bedeutet für mich, für mein Leben und wie das mich also treffen könnte. Und in der Vergangenheit haben die das nicht so immer gut gemacht. Also ein Beispiel ist Bidens Inflation Reduction Act. Das war ein großes Gesetz, das er durchgebracht hat. Das hat viel Auswirkungen für viele Leute in verschiedenen Orten in die USA. Und er könnte das nicht so richtig erklären, besonders weil Inflation Reduction Act, also die Inflation ist gestiegen. Insofern, aber dieses Gesetz ist nicht nur um Inflation. Es geht viel um erneuerbare Energie und Jobs und so weiter. Insofern, die Demokraten versuchen jetzt, das zu erklären in einer Art, das wirklich verständlich ist und würden auch das benutzen dann als eine
das Wahlkampfthema. Campaign.
Ja, auf jeden Fall. Das Wahlkampfthema.
Ja, das ist natürlich eine riesen Angriffsfläche. Und du sagst, das Messaging bei den Demokraten war nicht immer so richtig zielgenau. Da muss man wirklich sagen, die Republikaner verstanden das bislang immer besser und verstehen es oft ein bisschen besser auf die 12, ein bisschen populistischer natürlich oft, aber.
Also Big Beautiful Bills ist ein perfektes Beispiel, ne? So kleine Worte, die alle verstehen. Also das ist auch eine typisch von Trump Marketing-Versuch, irgendwas einen Namen zu geben, das alle wiederholen müssen. Aber genau, in Worte, die jeder Fünftklässler verstehen kann.
Also für die Demokraten, sagst du, ist es das Wahlkampfthema für die Zwischenwahlen schon im kommenden Jahr und damit ist der Wahlkampf, wenn man so will, eröffnet. Bei den Republikanern würdest du sagen, ist das tatsächlich, jetzt sind alle mit an Bord und sie versuchen es nach vorne zu verkaufen? Oder zeigt es auch so sehr, wie Trump sich da auch einsetzen musste und einzelne Abgeordnete überzeugen musste und ihn gedroht hat, damit auch, wenn sie da nicht an Bord kommen, weil die Mehrheiten eben so knapp sind in beiden Kammern, ist das ein Zeichen dafür, dass man erste Risse auch vielleicht sieht in der geschlossenen republikanischen Partei? Also, dass es so mühevoll war für Trump letztlich, dieses Gesetz dann
rumzukriegen. Es ist nicht das erste Mal, dass er musste Leute überzeugen. Ne? Also es gibt auch innerhalb, genau wie in der demokratischen Partei, es gibt innerhalb der republikanischen Partei verschiedene Fraktionen. Ne? Also es gibt diese Tea Party, die Leute, die mehr, also sogar mehr konservativ als Trump sind. Und es ist oft die Leute, die man überzeugen muss. Und die Leute, die haben am meisten Zweifel an so ein Gesetz oder die auch mehr in die Mitte. Also das Punkt ist, dass er hat es geschafft. Er hat alle an Bord gebracht und hat es geschafft. Insofern jetzt, ich glaube, es ist die Republikaner, es ist ihre Job, das zu verkaufen an ihr Wahlkreis. Die haben jetzt die Verantwortung. Für Trump ist das ein Gewinn, aber das ist irgendwas, das er vielleicht vergisst, dass seine Abgeordnete müssen das dann verkaufen an ihr Wahlkreis. Und jeder Wahlkreis ist auch anders. Also jeder Bundesstaat hat verschiedene Themen und manche Bills passen besser für einen Bundesstaat und schlechter für einen anderen. Und wir würden sehen, welche Abgeordnete sind jetzt vulnerable, wie sagt man?
Also angreifbar in ihren Wahlkreisen, weil da nicht alle mit an Bord sind mit diesem Bill.
Genau, wegen dieser Entscheidung. Auf jeden Fall, ich habe schon von den Republikanern gehört, dass sie versuchen, das zum Beispiel nicht als ein Verlust von 3,6 Billionen Dollar, aber es bringt weniger Schulden sogar, also halbe Billion. Und das ist eine andere Art Mathe. Und die sagen, ja, weil hier haben wir Geld eigentlich gespart mit diesem Gesetz, weil mehr Amerikaner haben Geld zurück in ihre Tasche wegen die Steuersenkungen. Insofern, das kann man nicht zahlen, wenn man guckt an der Schulden.
Es wird nicht auf die Schulden aufgerechnet in deren Sichtweise.
Genau, also die machen eine andere Art, eine republikanische Mathe. Das erinnert mich ein bisschen an an irgendwas, das bei uns passiert, das wir nennen Teenager-Mathe. Also zum Beispiel, meine Tochter findet eine Pulli und sagt, oh Mom, was hältst du davon? Das ist, ja, also magst du das auch? Ah, du magst das auch? Und dann können wir das beide tragen. Dann ist es wie, also nur 50%, das ist nur die Hälfte der Preis, weil du kannst es, du kriegst eine neue Pulli und ich auch. Also das ist Teenager-Mathe und ich glaube, die Republikaner versuchen auch ein bisschen, das anders zu verkaufen.
Man muss sich das schön rechnen, so ein bisschen. Ja, und wie gesagt, es ist ein bisschen eine Wette auch. Es ist eine Rechnungswette, dass eben diese ganzen Steuererleichterungen, gegen die ja eigentlich niemand richtig was hat, also ich fände es auch toll, wenn Steuern in Deutschland weniger wären, aber dass sich das wieder refinanziert durch den Anschub, den das auslöst. Ich bin auch kein Ökonom, aber was die Vergangenheit gezeigt hat, das geht so in der Wirklichkeit, in der Praxis eben meist nicht so auf. Aber bis das dann geklärt ist, ist dann schon wieder so viel Wasser den Potomac runtergeflossen, dass in Washington da dann wieder aufs Nächste geguckt wird. Aber es ist schon interessant, dass gerade die Republikaner, die ja oft den Demokraten diesen Vorwurf machen, ihr gebt ständig Geld für alles aus, ihr pumpt Geld hier und da rein und wir müssen doch hier etwas konservativer haushalten und nur das ausgeben, was wir auch wirklich haben, so ungefähr. Also dieses, was in Deutschland gerne als immer die schwäbische Hausfrau, ne, nur das, was man hat, kann man auch ausgeben, bezeichnet hat, dass gerade diese Partei jetzt eben dafür gestimmt hat, diese riesige Schuldenobergrenze zu crashen. Also die Schuldenobergrenze der USA wird um 5 Billionen Dollar erhöht werden müssen, um eben auch einen Zahlungsausfall des Landes zu verhindern. Und diese vorgesehenen Mehrausgaben und fehlenden Steuereinnahmen in dieser Kombination, muss man das ja eben sehen, dürften halt nach Berechnungen, wie du sagtest, die Staatsverschuldung nach Kongressangaben auch, das sagt der Kongress selbst auch, ne? Das Budget Office hat das so vorgerechnet, in den kommenden 10 Jahren um 3,5 Billionen Dollar aufblähen. Und das wäre ein neuer Rekord auch an Staatsverschuldung. Die US-Schuldenlast liegt laut US-Finanzministerium bereits jetzt schon bei 123%, also etwa doppelt so hoch wie bei uns in Deutschland.
Und wenn dieser Präsident ein Demokrat wäre, würde mein Vater sagen, das war immer für ihn auch ein Thema, ne? Also wenn es ein Demokrat im Weißen Haus war und so ein Gesetz ist durchgekommen, dann wird er ohne Pause reden über die Schulden, dass wir jetzt in die USA haben und das Geld ausgeben. Aber jetzt, ne, also mein Vater hat das nicht erlebt, diese Gesetz, der Big Beautiful Bill, aber er würde sagen, ja, warten und sehen, wir warten und sehen. Also, weil er würde dann sagen, es gibt einen Plan, es gibt einen Grund und das wird am Ende hilfreich sein für die Wirtschaft und das ist, was man machen muss und das ist wahrscheinlich Biden schuld, warum man das machen muss. Also, aber ich finde, es ist immer, wenn Republikaner im Amt sind, dann ist es kein Problem, aber wenn ein Demokrat im Amt ist, dann ist das das Thema.
Republikaner-Mathe, wie du so schön beschrieben hast, genau. Wie unsere Tochter das auch gerne rechnen würde. Aber es ist schon interessant eben, weil diese enorme Staatsverschuldung, man muss dazu sagen, in den USA werden Schulden per se nicht so kritisch gesehen wie bei uns in Deutschland, sondern die werden eben auch als ein Mittel gesehen und dann kommt es wieder rein und ein Land oder ein Staat, naja, dann verschuldet er sich halt und die Auswirkungen sind eben nicht so direkt. Aber klar, man sieht, dass der Dollar beispielsweise an Wert verliert. Und der starke Dollar war immer auch eine Chance der Amerikaner, diese Schulden auch günstig refinanzieren. Das passiert jetzt nicht mehr. Deswegen weiß ich eben noch, das sind so Faktoren, die diese Wette vielleicht schwierig machen. Und tatsächlich müssen die USA auch für ihre Anleihen mehr Zinsen zahlen jetzt, was wiederum die Verschuldung nochmal verstärkt. Also auch diese ganze Zollpolitik von Trump, die da reinspielt, führt eben nicht dazu, dass die Konditionen, für die man das refinanzieren kann, besser werden. Insofern ist es eine sehr riskante Wette.
Es ist auch ironisch ein bisschen, weil das ist der Präsident, der hat uns Doge gebracht und sogar seine First Buddy Elon Musk hat USAID geschlossen, hat tausend von Mitarbeiter losgelassen. Also es ist wirklich, er hat versucht, überall Geld zu sparen.
Gefeuert, losgelassen, gefeuert. Das ist ein Euphemismus. Also.
Okay. He let them go. Er hat die gefeuert. Also er hat versucht, überall Regierungen zu verkleinern. Das ist auch irgendwas, das Republikaner stehen für. Smaller government, also das alles kleiner zu machen, also to cut the fat, wie wir sagen, Fett zu schneiden, sagt man das?
Ja, den Überbau zu reduzieren, also das Ganze zu...
Oder das. Aber jetzt in diesem Sinne von, was hat Elon gespart und was geben wir jetzt aus über die nächsten 10 Jahre, also 3,5 Billionen Dollar. Also es ist wirklich krass. Und deswegen war Elon Musk in die letzte Zeit sehr kritisch und unterwegs auf seinen Plattform X. Also hat Trump kritisiert, hat das Gesetz kritisiert, hat jede Abgeordnete, die hat zugestimmt, kritisiert und hat auch nochmal gedroht, dass er würde eine Primary Challenge, eine Gegner finden für den Vorwahlkampf. Also nicht nur das, aber hat am Wochenende angekündigt der Gründung von einer neuen dritten Partei in die USA.
Genau, sehr guter Übergang. Damit kommen wir nämlich zu einem anderen Thema. Elon Musk will die America Party gründen und damit direkt quasi auf Konfrontationskurs weiterhin mit Donald Trump gehen. Wie du sagst, dieser Streit zwischen den beiden, diese Entzweiung, entzündete sich ja daran, dass dieses Paket eben so viele Schulden macht. Und er sagt, was bringt mir diese ganze Effizienz, die ich hier versuche reinzubringen mit Doge? Wird es auf der anderen Seite aus dem Fenster wieder rausgeschmissen? Da hat er schon von Anfang an immer gegen gestänkert und darüber haben sie sich ja entzweit. Und nicht nur das, ich glaube, was ihn auch am meisten stört, ist natürlich, dass diese Subventionen für Elektroautos wegfallen, die Joe Biden im Inflation Reduction Act unter anderem ja nochmal verstärkt hatte. Und wenn die wegfallen, dann trifft das natürlich Tesla, sein Elektroauto-Unternehmen. Das ist ein Grund, glaube ich, auch, warum er dagegen war.
Ein Grund, aber das sagt Trump auch, ne? Dass Elon ist nur kritisch, weil er verliert seine Unterstützung genau für die EVs. Und vielleicht, wenn er nicht aufhört, dann verliert er mehr, weil, wie man weiß, also seine Firmen, Tesla, aber mehr so SpaceX, kriegen Verträge von der US-Regierung und das, die sehr wichtig sind. Aber Elon hat mehrmals gesagt, es ist nicht wegen dieser EV-Unterstützung. Und ich glaube auch, für Musk ist das...
EV steht für Electric Vehicles, ja. Muss man noch erklären, also, vielleicht.
Was nennt man die auf Deutsch? Nicht EV?
Elektroautos einfach. Okay. Aber wir sagen nicht EA im Deutschen.
Okay, Elektroautos.
Aber im Amerikanischen sagt man eben EV.
EVs,
es klingt genau. So ein bisschen wie...
EV?
Irgendeine Krankheit. I have EV.
Eine STD. Ja.
Das steht wiederum für eine Geschlechtskrankheit, STD. Also jetzt wollen wir hier nicht die Akronyme durcheinander werfen.
Sorry, ja. Aber nee, also ich glaube, für Elon ist es auch mehr eine Ideologie. Für ihn, die Senkung von den Schulden war nicht, also das hat nichts zu tun mit seiner Unterstützung. Das war eine ideologische, er ist ein Patriot, wie ich das verstanden habe, und hat Angst für was diese große Schulde und wenn es wächst, was es bedeutet für die US und für die Wirtschaft in der Zukunft und für den Markt der US und die Rolle von der US in die Welt. Insofern, ich glaube, es ist nicht nur wegen seinen Geschäften, es ist tiefer.
Ja, aber wir sehen ja eben auch, dass Elon Musk ein freier Radikaler ist in gewisser Weise. Ich weiß jetzt nicht, was ihn da wirklich reitet, diese Partei jetzt gründen zu wollen. Für mich sieht es in erster Linie erstmal so aus, als würde er versuchen, in diesem Zweikampf gegen Donald Trump jetzt den nächsten Schritt zu gehen in der Konfrontation. Wobei er bislang immer den Kürzeren gezogen hatte und wahrscheinlich auch hier das Risiko eingeht, einen Kürzeren zu ziehen. Denn Donald Trump hat jetzt ja schon am Wochenende gesagt, vielleicht muss Doge sich mal ihn angucken und vielleicht die Subventionen für, also ich sag quasi, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder sozusagen. Und die Subventionen, die seine Firmen bekommen, nochmal auf den Prüfstand stellen. Wobei man andererseits wiederum sagen muss, die USA sind abhängig zum Beispiel von SpaceX, denn sonst könnte zum Beispiel die internationale Raumstation nicht angesteuert werden derzeit. Also da ist schon eine gegenseitige Abhängigkeit in vielerlei Hinsicht, aber gut, wenn du sagst, give him the benefit of the doubt, also mal sehen, das ist vielleicht tatsächlich eben der Gedanke, dass das Land eben nicht in die richtige Richtung läuft und deswegen gebe ich jetzt eine Alternative rein.
Aber das ist auch problematisch für Trump und die Republikaner, wenn er das wirklich schafft, eine dritte Partei zu gründen, weil das würde dann eigentlich die republikanische Partei spalten. Das könnte auch Wähler wegnehmen von den Demokraten auf jeden Fall, aber es sieht aus, mindestens weil Musk eine große Unterstützer von Trump war und spricht direkt mit seinen Wählern, dass er könnte auch dann mehr von Trump wegnehmen. Das ist immer das Problem mit einem Zwei-Partei-System, ne? Also, dass wenn es einspaltet und dann müssen teilen ihr Wähler, dann die andere, der zusammenbleibt, ist der Gewinner und wird immer stärker sein. Also insofern, das ist wirklich ein Problem für die republikanische Partei, wenn Musk das tatsächlich schafft und für Trump. Also insofern, das ist der Grund, warum er aktiv ist auf Social Media und kritisiert Musk. Also mancher, Steve Bannon zum Beispiel, Trumps ehemaliger Ratgeber, sagt sogar, dass Musk soll abgeschoben werden. Er ist gebürtiger South African und ist jetzt auch ein Amerikaner, hat amerikanische Staatsbürgerschaft, aber trotzdem sagt er, dass er so das verlieren und soll abgeschoben werden, was normalerweise würde man sagen, das ist einfach lächerlich, kann nicht passieren, aber manchmal denke ich, wie häufig habe ich das gesagt? Und Trump schafft das doch. Insofern, wer weiß, vielleicht wird er das als Drohung benutzen, diese Amerika-Partei zu vermeiden, wer weiß.
Aber es ist schon interessant. Wir haben ja in den USA, in einer Folge hatten wir das auch schon mal, glaube ich, vor ein paar Jahren angerissen. Es gibt de facto ein Zwei-Parteien-System. Es ist nicht in der Verfassung so festgeschrieben. Es gibt auch andere Parteien. Es gibt die Grünen, es gibt die Libertären, es gibt verschiedene kleinere Parteien, aber die haben halt nie eine Chance, weil jeder Wähler die Angst hat, wenn ich denen jetzt meine Stimme gebe, dann verliert entweder die demokratische oder die republikanische Seite. Und auf welcher Seite das immer ist, das berühmteste Beispiel war 1992 Ross Perot, der eigentlich aus dem republikanischen Lager kam, ein texanischer Multimilliardär, der dann einfach selber ins Rennen gestiegen ist. Und der hat George H.W. Bush, den älteren, Stimmen gekostet, sodass Bill Clinton dann der lachende Dritte war und Präsident werden konnte. 2000 hat Al Gore die Wahl wohl auch verloren, weil Ralph Nader mit den Grünen recht stark abgeschnitten hat. Und da war es ja auch hauchdünn, wir erinnern uns, Florida, die Auszählung. Vielleicht wäre die Geschichte dann anders ausgegangen. Ich glaube persönlich auch, hat Elon Musk auch gar nicht die Aufmerksamkeitsspanne, da wirklich da politisch sich zu engagieren. Ich glaube, der hat so viele Eisen im Feuer, der ist da zu sehr auch abgelenkt. Ich glaube persönlich, dass es in erster Linie ein dicker Mittelfinger an Donald Trump ist. Und dennoch, wie du sagtest, glaube ich, dass der reichste Mann der Welt natürlich eine unfassbare Wahlkampfkasse hat und einfach Nadelstiche setzen kann. Und die Mehrheiten sind ja hauchdünn, wie ich vorhin schon sagte, im Kongress. Und wenn es darum geht, ein paar Stimmen den Republikanern abzuluxen und den zu kosten.
Ja, auf jeden Fall.
Also, dann kann das schon Auswirkungen haben.
Ja, also Musk ist, wie du sagtest, er hat mehrere Eisen im Feuer, aber also er hat auch Unterstützung von, also Mark Cuban zum Beispiel, einer sehr reiche Financer, hat geantwortet auf seinen Post auf X und gesagt, interessant, lass uns reden. Also es gibt auf jeden Fall ein Appetit für was anderes. Also wie wir gesehen haben 2024, also es gibt Leute, die haben einfach nicht gewählt, weil die haben gesagt, nee, also beide Kandidaten sind nicht meins und ich bin fertig damit und ich will eine Alternative. Manche haben ne, so meinen Onkel da reingeschrieben oder ne, also wer auf immer, so dass die wählen gegangen sind, aber haben gesagt, nee, sorry, aber beide Kandidaten sind nicht wählbar. Insofern, es gibt auf jeden Fall einen Appetit in den USA für Alternativen. Ob Elon Musk der Richtige ist, so eine Partei. Also wie gesagt, er hat eine große Plattform, viel Reichbarkeit, er hat viel Geld, hat viel Energie, das man gesehen hat auf die Bühne in der Wahlkampfzeit mit Trump. Aber ob er die Attention Span, der Aufmerksamkeit hat für sowas.
Ja, wir haben zum Beispiel ja auch gesehen, dass Geld nicht alles ist. Wir haben in deinem Heimatstaat Wisconsin gesehen, dass er versucht hat, einen konservativen Richter im Wahlkampf zu unterstützen, jetzt im Frühjahr. Und es hat sich eben die Demokratin aber durchgesetzt, also die demokratisch unterstützte Richterin.
Buy the Cheeseheads.
Ja, genau. Die Wisconsinites, die sind unbestechlich und er hat da viel Geld reingesteckt, aber er hat halt fast unbegrenzte Möglichkeiten. Er hat ja den Wahlkampf von Donald Trump auch mit 250 Millionen Dollar unterstützt und er behauptet, ohne ihn hätte es Trump auch nicht geschafft, ins Weiße Haus zu kommen, was natürlich Donald Trump verneinen würde. Also insofern, Geld ist ein Riesenfaktor in der US-Politik, aber wir sehen auch, es muss nicht unbedingt alles sein. Und es kommt auch noch hinzu, dass diese ganzen Kürzungen, der Ärger über diese ganzen Doge-Maßnahmen, das Feuern von Beamten und von Stellen und das Einkürzen auch von vielen Unterstützungsmaßnahmen, der Ärger darüber, der landete bei Elon Musk und nicht unbedingt so sehr bei Trump. Also er ist jetzt nicht so die zentrierende und vereinende Figur, sondern polarisiert ja auch. Insofern, das glaube ich, ist eher auch ein Problem für ihn. Aber ich muss schon sagen, du hast vollkommen recht, dass der Gedanke, eine dritte Partei, das habe ich auch oft bei meinen Drehreisen von Leuten gehört. Ich wünschte, es gäbe irgendwie eine Alternative. Ich finde die einen genauso schlimm wie die anderen. Ich kann die einen nicht wählen wegen Trump, aber ich kann die Demokraten nicht wählen, weil die, was auch immer, irgendwelche Umverteilungsprogramme vielleicht wieder starten. Und da gibt es eben tatsächlich ja, ein Potenzial, aber die Geschichte zeigt, wie schwer es einerseits ist, eine Partei zu gründen. Und selbst bei so Wahlen wie zum Beispiel Hillary Clinton gegen Trump, ja, wo viele gesagt haben, oh, Hillary Clinton ist so 2016 ist so Establishment, die kann ich nicht wählen. Aber Trump, da hatten wir ihn ja noch gar nicht als Präsidenten mal erlebt. Das ist doch eine Witzfigur, das kann ich auch nicht. Da dachten wir ja, wenn bei einer Wahl eine dritte Partei gut rauskommen kann und abschneiden kann, dann ja da. Und trotzdem ist das nicht passiert, weil eben diese Angst, die Stimme zu verlieren, dass sie verpufft dann oder eben der andere an der falschen Seite irgendwie dann Aufwind gibt, ist einfach zu groß.
Ja, es könnte ein guter Punkt aber sein. Es könnte, also Timing is everything sozusagen. Und wir kommen vielleicht zu die Ende der Trump-Amtzeit. Also wer weiß, er redet immer von einer dritte Amtzeit, was verboten ist in der Verfassung. Aber ich bin auch häufiger gefragt, was passiert, wenn Trump wirklich, wenn er fertig ist, ne? Also wenn das seine Zeit zu Ende ist. Ne? Wer ist der Kronprinz? Wer übernimmt das? Ist das einfach J.D. Vance oder haben andere Chancen? Und hat J.D. Vance oder eine andere diese Macht, diese Cult of Personality, das Trump hat? Kann jemand das machen? Genau, wie Trump. Und ich denke immer, also kann jemand machen das, wie Trump das gemacht hat? Also schafft jemand das? Und
also schafft jemand den Trumpismus ohne Trump fortzuführen.
Ja, ja, weil du Riz, wie die Kinder sagen. Also hat man die Charisma, hat man diese, was er hat. Und das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Und vielleicht dann ist das die perfekte Zeit, mehrere Leute, mehr Ideen, neue, irgendwas Neues reinzubringen, weil er weg ist und dann gibt es ein Vakuum ein bisschen, Platz für neue Ideen, Platz für neue Leute, Platz für was komplett anders.
Also wenn nach fast 200 Jahren bei der nächsten Präsidentschaftswahl ein Präsident oder eine Präsidentin ins Weiße Haus gewählt wird, die weder Republikanerin, Republikaner oder demokratischer Seite ist, dann hast du es hier zum ersten Mal gehört. dann, weil jetzt das Fenster quasi sich vielleicht öffnet. Wobei man sagen muss, Jeff, Elon Musk selbst kann ja nicht Präsident werden. Ne? Der ist ja gebürtiger Südafrikaner. Und man kann ja in den USA, nur wenn man gebürtiger Amerikaner ist, das höchste Amt im Land erreichen und annehmen. Einer der Gründe, warum beispielsweise der ehemalige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, als gebürtiger Österreicher eben keine präsidentialen Ambitionen haben konnte.
Genau, oder Peter Thiel. Wie wir letztes Mal vergangener Folge diskutiert haben. Mhm. Also die können viel Einfluss haben, die können sich reinmischen, die können sogar Gouverneur werden, wie der Terminator, der Governator, wie man ihn nennt.
Aber nicht Präsident.
Ja. Genau.
Aber gleichwohl ist das natürlich eine interessante Entwicklung, wenn Elon Musk das wirklich durchzieht oder durchziehen sollte, als entweder Privatfehde oder wie auch immer. Ich glaube, er kann Donald Trump und die Republikaner auf jeden Fall sehr ärgern oder zumindest sehr viel Geld kosten, was ihn persönlich ja nicht so treffen würde, weil er ja da sehr viel Geld reinstecken kann. Und der
das ist was auch,
ne? Vorwahlkampf beginnt ja auch.
Wenn die Geld investieren muss, dann gegen eine America-Party-Kandidat zu kämpfen, dann haben die Demokraten auch einen großen Vorteil, weil die können ihr Geld sparen und lassen die beiden streiten und Geld ausgeben für Werbespot und für was auch immer. Mhm. Und dann haben die mehr in der War Chest sozusagen. Und in die Koffern. Und das könnte, wie du sagtest, es ist nicht alles, aber es ist auf jeden Fall hilfreich.
Und dennoch ist es schon erstaunlich, in welch kurzer Zeit diese Bromance, über die wir ja auch schon oft geredet haben, zwischen Elon Musk und Donald Trump auseinandergeplatzt ist. Und ein solcher...
Es war so klar, es war nur eine Frage
von Zeit. Ja, ich weiß,
Zeit.
Und trotzdem, aber auf welcher Ebene, auf welcher Stufe, also dass jetzt sogar eine eigene Gegenpartei gegründet werden soll und all das, das ist schon, ja... Mhm. Aber wenn man die Mittel dazu hat, und du sagst ja aus Überzeugung, ich sage ja eher aus, aus Herausforderungsgründen, wie auch immer, gibt es diesen Zweikampf und wir werden sehen, welche Fortschritte die America-Partei haben wird und machen wird. Ich habe da meine Zweifel, dass das wirklich ein großer Faktor als Partei, aber Elon Musk als Faktor, den wird es natürlich weiterhin geben in der amerikanischen Politik.
Wie er geschrieben hat am Ende die Twitter-Streit, dass er hat mit Trump, also du hast noch 3,5 Jahre, ich habe 40 plus. Also mal sehen, was er vorhat in die nächste Zeit. Er hat auf jeden Fall Zeit an seiner Seite.
Gar nicht mehr so viel Zeit haben die Unterhändler der EU und der USA beim Zollstreit. Denn das wollen wir zumindest noch erwähnen zum Ende dieser heutigen Folge. Da läuft die Deadline am Mittwoch aus, am 9. Juli, diese Frist, wo alle erstmal aufgeatmet hatten und gesagt haben, 90 Tage, 3 Monate etwa, haben wir Zeit, da jetzt eine Lösung zu finden. Aber wie es dann oft so ist, man redet und verhandelt und so und dann plötzlich, hups, ist diese Deadline da und entweder wird jetzt in den kommenden 2 Tagen noch irgendwas rausgehämmert oder es treten dann doch die 50% Zölle gegen europäische Waren, die in die USA gehen sollen, ein. Und ich sehe da ehrlich gesagt noch keine große Lösung. Gut, wir sind nicht Teil des Verhandlungsteams, aber Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, hat ja gesagt, komm, wir müssen jetzt nicht hier klein und alles ausziselieren und jeden Warenverkehr irgendwie einzeln aufzählen, sondern wir müssen einen großen Rahmen erstmal spannen und von da dann weiter sehen. Aber selbst das bin ich mir nicht sicher, ob das kommen wird. Gleichzeitig wird wahrscheinlich in der letzten Sekunde Donald Trump vermutlich auch dann wieder sagen, ja, okay, dann nochmal 2 Monate oder nochmal 1 Monat. Wir sind noch nicht so ganz fertig, weil diese Zölle in erster Linie, ich habe schon häufig mal erwähnt an dieser Stelle, aber in erster Linie ist es für ihn ein Verhandlungshebel. Wir haben es ja gesehen, er hat gerade ein Abkommen mit Vietnam erfolgreich ausverhandelt, wo Vietnam quasi alle Zölle schluckt und keine Er hebt andererseits auf amerikanische Produkte, das hätte er gern, eben mit der europäischen Seite. Allerdings, da sind es nicht einzelne Länder, sondern die EU. Und das ist ein anderer Block, ein anderes Gegengewicht, das sich nicht so leicht rumschubsen lässt. Von daher sehe ich da nicht, wie da einer klein beigeben kann.
Ja, jeder Deal für ihn ist ein Gewinn. Er verkauft das als ein Gewinn. Guck mal, die stehen alle in einer Schlange und wollen einen Deal machen mit uns. Und das ist irgendwas, das er benutzt, zu zeigen, dass Amerika first, dass America is back, dass alle wollen mit ihm handeln. Also wird interessant zu sehen, was
letztlich kommt. Aber wird Trump, was auch immer rauskommt, ist als Sieg darstellen. Das ist ja auch eine seiner Maschen. Aber unabhängig davon, ob es nur so dargestellt wird, man kann sagen, die letzten Tage, die letzten Wochen, das lief ganz gut für Donald Trump. Der hat auf jeden Fall allen Grund zum Feiern derzeit. Und mal sehen, wie das jetzt mit dem Zollkrieg mit der EU ausgeht. Für die heutige Folge jedenfalls geht es sich aus. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben ein paar Punkte angerissen, die sehr heiß diskutiert werden, auch gerade in den USA. Es gibt natürlich wie oft so viele Punkte mehr, die ihr uns auch schreibt in euren Mails und Fragen, die ihr habt. Und wir versuchen immer, das zu berücksichtigen. Das gelingt uns nicht immer ganz, weil es so viele Aspekte gibt. Wir freuen uns aber nach wie vor über eure Zuschriften. Bewertet uns auch gerne da, wo ihr Podcasts hört, wo auch immer. Schreibt uns gerne die E-Mail-Adresse in den Shownotes für heute und bis zur nächsten Folge. In 2 Wochen sagen wir jedenfalls danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und wenn ihr noch mehr Lust auf Podcasts habt und andere Themen noch vertiefen möchtet, dann haben wir heute folgende Hörempfehlung für euch.
Wir alle kennen Online-Scams. Aber seit ein paar Jahren ist aus diesem Problem eine Krise geworden. Denn heute gibt es ganze Scam-Fabriken, groß wie Städte. Diese Städte wurden aus dem Boden gestampft, überall in Südostasien. Und hinter den Mauern mit dem Stacheldraht, da scammen Tausende.
There is almost in my compound 5,000 or 6,000 people.
In der neuen Staffel von Legion werfen wir einen Blick hinter die Mauern dieser neuen, riesigen Industrie. Es geht um organisiertes Verbrechen und Milliarden von Dollar.
Illegal online gambling, underground banking, money laundering services.
Unsere Recherche führt uns um die halbe Welt.
I mean, this is a whole lot of evils inside.
Und am Ende wird sich zeigen, es geht um viel mehr als Online-Scams.
There are kidnapping cases, there are murder cases, human trafficking.
Von der ARD und Andan, das ist Legion, House of Scam. Ab dem 10. Juli in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.